Antisklaverei-Münze, 1838. Gelesen von Maren Eggert. In der Geschichte des Feminismus und des Abolitionismus, der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, erinnert man das Jahr 1851 als jenes, in dem eine Frau, eine befreite Sklavin mit dem wunderbaren Namen Sojourner Truth, während der Women's Convention in Akron, Ohio, mehr oder weniger spontan auf die Bühne stieg und folgende flammende Rede hielt. Man sagt, dass Frauen beim Einsteigen in eine Kutsche geholfen werden müsse und auch beim Überqueren von Gräben und dass ihnen überall der beste Platz zustehe. Mir hat noch nie jemand in einen Wagen geholfen oder über eine Schlammpfütze oder den besten Platz überlassen. Bin ich etwa keine Frau? Sehen Sie mich an. Sehen Sie sich meinen Arm an. Ich habe gepflügt, gepflanzt und die Ernte eingebracht. Und kein Mann hat mir gesagt, was zu tun war. Bin ich etwa keine Frau? Ich konnte so viel arbeiten und so viel essen wie ein Mann, wenn ich genug bekam. Und die Peitsche konnte ich genauso gut ertragen. Bin ich etwa keine Frau? Ich habe 13 Kinder geboren und erlebt, wie die meisten von ihnen in die Versklavung verkauft wurden. Und wenn ich um sie weinte, hörte mich keiner, außer Jesus. Bin ich etwa keine Frau? Ihre Worte, die von den anwesenden Damen mit Begeisterung empfangen wurden, gingen als »Ain't I a woman?« »Bin ich etwa keine Frau?« in die Legende ein. Die Frage bezog sich auf eine neue Form des Umgangs mit Frauen. Seitdem man die Frau als schwächliches Geschöpf definiert und sie mithilfe des neuen bürgerlichen Ideals der Hausfrau an Heim und Herd gefesselt hatte, propagierte man in einer paternalistischen Geste die Idee, man müsse mit den Frauen, diesen fragilen Wesen, besonders galant umgehen, Tür aufhalten und in den Mantel helfen, stammen wohl aus dieser Zeit. Nur galt diese neue, vermeintlich fürsorgliche Umgangsform nicht allen Damen. Schwarze Frauen wurden im besten Fall herablassend, im schlimmsten brutal behandelt. Koloniale Fantasien ließen in den Köpfen vieler die Vorstellung einer sexuellen Gefügigkeit mitschwingen. »Warum?«, fragte Truth. »Bin nicht auch ich eine Frau, so wie die anderen? Habe nicht auch ich galante Umgangsformen verdient?« Die Frage stellte die Herren vor ihre ideologischen Widersprüche. Man wollte zivilisiert sein, die besten Manieren pflegen, nur nicht gegenüber allen? Wie passte das in einem ehrlichen Geist zusammen? Nun muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Worte zwar schneidig sind, es aber unklar ist, ob Sojourner diesen berühmten, wie ein Mantra wiederholten Satz wirklich gesagt hat. Als sie auf die Bühne stieg, hielt sie kein Papier in der Hand und trug keine Brille auf der Nase. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Was sie sagte, sagte sie aus dem Stegreif. Und so wurde ihre Rede für die Nachwelt von anderen festgehalten. In zwei verschiedenen Versionen, einmal mit, einmal ohne diesen Satz. Die eine kam kurz danach raus. Sie wurde von einem Freund, dem Abolitionisten Marcus Robinson, aufgeschrieben und enthält kein »Ain't I a woman«. Die zweite, die hier zitierte Rede, jene, die man kennt, die als Klassiker des Feminismus in sämtlichen Anthologien steht, folgte 12 Jahre später. Damals zirkulierten diese Worte bereits seit den 1830er Jahren auf Geldstücken wie diesem hier. Der Satz war in Abolitionistenkreisen berühmt. Er war eine Ableitung der männlichen Version der Antisklavereimünzen, auf denen man einen Mann in Ketten knien sah, der nach all den schönen Ideen der Aufklärung und all den Menschenrechtsverkündungen fragte, »Ain't I a man and brother? Gilt die überall verkündete Brüderlichkeit denn nicht auch mir?« Sind die Rechte der Menschen nicht auch meine? Man reichte sich diese Münzen zwischen England und den USA herum. Sie waren Teil einer Bewegung gegen die Sklaverei, in der vor allem Frauen sich engagierten. Besonders die Britinnen waren früh in den Kampf involviert gewesen. Um 1825 fertigten zum Beispiel die Damen der Female Society for Birmingham, einst Ladies Society for the Relief of Negro Slaves, kleine Handtaschen an, die sie mit Flugblättern und Manifesten füllten und verteilten. Auf der Vorderseite der Seidentasche sah man eine Frau, eine Sklavin, die ihre Kinder ernährt. Die Idee war, die Menschen durch Bilder wie diese zu berühren. So wie eine Alexandria Ocasio-Cortez ihre politische Message vor einiger Zeit für den New Yorker Met-Ball auf ein Kleid drucken ließ, Tax the Rich, führten die Damen zu jener Zeit ihre Message-Taschen in der Oper oder bei Festen aus. Manche boykottierten den Zucker aus von Sklaven bewirtschafteten Plantagen, andere steckten sich politisch aussagekräftige Broschen ins Haar. schnürten Armbänder um ihr Handgelenk oder verteilten eben Geldstücke wie dieses hier. Für viele Frauen, die sich in den USA in Gruppen wie der American Anti-Slavery Society, AASS, engagierten und dort erstmals öffentliche Reden halten und für etwas anderes als ihre Familie einstehen durften, wurde der Einsatz gegen die Sklaverei zum zündenden Moment für ihr späteres feministisches Engagement. Manche vergaßen vor lauter Empörung über die Unfreiheit der anderen auch gerne ihre eigene, idealisierten ihr Leben und neigten zu unterschwellig herablassenden Gesten. Manche sprachen den Sklavinnen, sicher unabsichtlich, die Fähigkeit ab, sich selbst zu befreien und ignorierten damit teilweise die bereits existierenden Bemühungen und Revolten. Doch je länger sie sich engagierten, umso klarer muss ihnen geworden sein, dass der Umgang mit Sklaven und Frauen sich aus ähnlichen ideologischen Bildern und gedanklichen Konstrukten nähert. Sie würden nicht nur die Sklavinnen von der Sklaverei befreien müssen, sondern auch sich selbst von der eigenen. Allen voran der Ehe, die Mary Wollstonecraft schon im 17. Jahrhundert als eine Form der Sklaverei ansah. Es ist bezeichnend, dass ein Großteil der ersten Suffragetten zuerst Abolitionistinnen waren. Und etwas irritierend, wenn man bedenkt, dass der damals entstehende Feminismus ein Jahrhundert später zu einer ausschließlich weißen Veranstaltung mutieren und die Frage des Rassismus gänzlich ausblenden würde. Zu Truths Zeiten sah man die Spaltung zwischen weißem und schwarzem Feminismus noch nicht kommen. Man sah sich geeint. Wenn die erste Frau, die Gott erschuf, stark genug war, um die Welt ganz alleine auf den Kopf zu stellen, sollten all diese Frauen hier zusammen in der Lage sein, sie noch einmal umzudrehen, sagte sie. Und jetzt, da wir danach verlangen, täten die Männer besser daran, sich uns nicht in den Weg zu stellen.